Glückspiraten Segeltalk, der Podcast für Genusssegler. Von und mit den beiden Glückspiraten Babsi und Erik. Willkommen an Bord!
Hallo Glückspirat, schön, dass du heute dabei bist beim zweiten Teil des Interviews mit Thomas Käsbohrer, mit dem wir zusammen das Mittelmeer bereisen und der uns ein bisschen mitnimmt auf seinem Schiff quer durchs Mittelmeer und uns ein bisschen über dieses schöne Revier zu erzählen weiß, genau wie in seinem Buch Ein Sommer lang Sizilien. Und wenn du beim letzten Podcast schon dabei warst, dann hast du es mitbekommen, du kannst eine Ausgabe dieses Buchs gewinnen, indem du dich einfach auf www.glückspiraten.de in den Newsletter einträgst und in ungefähr 2 Wochen, das heißt Ende Dezember, werden wir aus allen Newsletter-Empfängern den Gewinner auslosen und entsprechend auch benachrichtigen. Wir wünschen dir jetzt schon ganz, ganz viel Glück dabei. Jetzt würde ich sagen, höre ich einfach mal auf zu babbeln und wir steigen wieder ein ins Interview mit Thomas Käsbohrer, das wir auf der Hanseboot führen durften. Den ersten Teil hatten wir vor 2 Wochen veröffentlicht. Wenn dir den noch fehlt, dann vielleicht ist es sinnvoll, den zuerst zu hören und dann mit diesem Teil hier weiterzumachen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß bei unserem schönen Gespräch mit Thomas.
Genau. Ist das Mittelmeer, so wie du es jetzt bereist hast, schon das Traumrevier? Oder gibt es noch ein Revier, was dich noch so ein bisschen in der Nase juckt? Würdest du gerne noch mal woanders unterwegs sein?
Ich kenne viel. Also, was heißt viel? Ich kenne so diese europäischen Räume, ich kenne Karibik, ich kenne Türkei. Ich bin letztes Jahr für die Yacht, die haben mich so für eine Woche nach Norwegen geschickt. Das fand ich sehr faszinierend, weil die Norweger, die haben von allen Völkerschaften, die ich so kennenlernte, schon eine sehr enge Beziehung zum Meer. Also ein Beispiel, ich sage ja immer, Italiener haben in den letzten Jahren sehr umgerüstet von Segeln auf Gommone, also auf das Schlauchboot, das Hochmotorisierte, das hat da einen Boom. In Italien hat sowieso jeder ein Boot, das gehört dazu, das Land ist auf 3 Seiten vom Meer umgeben. Und Italiener haben zum Meer meistens eine sehr einfache Einstellung, man legt den Gashebel einfach auf den Tisch, dann läuft es schon. Ja. Und in Norwegen fand ich das sehr, sehr faszinierend. Kinder mit kleinen Lasern, die da im Fünfer irgendwo zwischen den Felsen rumfuhren und die plötzlich also irgendwo ins Schlingern gerieten. Das Boot trieb Richtung Felsen und ich dachte, da muss doch jetzt einer helfen. Und die Kinder waren aber so trainiert, dass die da 2-mal, 3-mal kurz an der Pinne geruckt, dann stand das Boot im Wind, richtete sich wieder auf und dann segelten die ganz cool weiter. Ja, und das war so, ich hatte das Gefühl, das ist ein Land, in dem das Leben mit dem Meer noch vermittelt wird, auch den Kindern. Ich habe dann auch ein bisschen nachgebohrt und die sagten dann schon auch, das ist fester Bestandteil. Also die müssen schwimmen lernen von Schule aus. Ja. Das ist eine Angelegenheit, die die Schule übernimmt, dass die schwimmen und die müssen auch lernen, dass wenn sie vom Boot ins Wasser fallen, dass sie wieder an Bord kommen, dass sie überleben. Mhm. Und es fallen schon tolle Aspekte, dass das in einer Nation nur so verankert ist.
Wir werden dann damit groß, einfach die Kinder.
Ja, ne? Genau. Das Meer spielt eine Rolle und es ist nicht nur zu bewältigen mit einem hochmotorisierten Schlauchbootmotor. Mhm. Und wenn der mal ausfällt, dann was denn jetzt?
Ja. Also, das zeigt jetzt auch so ein bisschen, dass das, was du beim Segelrevier bevorzugst, ist im Prinzip nicht nur alleine die Landschaft und die Historie des Landes, sondern eben auch die Menschen, die du da triffst.
Ja, das ist so eine, ich habe das jetzt auch erzählt, ich meine, das ist eigentlich so eine Vierheit. Das sind 4 Punkte, die da wichtig sind. Also das eine ist die Historie, das würde ich immer an der ersten Stelle sehen. Also irgendwas, dass da irgendwas Historisches zu finden ist, das ist zum Beispiel in der Karibik schon weniger. Also in der Karibik ist es wirklich, da ist nicht so viel Historie. Da fängt Historie im 16. Jahrhundert an, ja, mit einem Hessen, der dort segelte, der Prinz Rupert. Gibt es in Dominica die Prinz Rupert Bay. Der hat sich da als Pirat verdingt. Ein adliger Sohn, der einfach da, glaube ich, Hessen-Nassau oder irgend sowas war das. Ja, der war da wie Prinz Rupert Bay. Also das hängt da so an. Ja, klar, das ist spät entdeckt worden. Also Geschichte. Die findet man nicht überall. Okay? Dann ist mir sehr, sehr wichtig sehr gut essen und sehr gut trinken. Also, und das findet man einfach. Italien kann ich mich mit verbundenen Augen im Supermarkt vor das Weinregal stellen. Es wird niemals schlecht sein. Es wird im schlechtesten Fall mittelmäßig sein. Und bei Restaurants sind die so hyperkritisch. Die legen so viel Wert, selbst in der ärmsten Gegend, auf gutes Essen. Also das, da ist man in Italien einfach sehr, sehr gut aufgehoben. Und das Dritte ist einfach so schon, gestern in einem Vortrag sagte eine Dame, also ich habe jetzt die Nase voll vom grünen Wasser des Eiselmeers. Ja. Hm. Also ich glaube, ihr könnt es verstehen.
Das ist ein Speziell, das stimmt. Ja.
Ja, also, ja, bang, ja. Also Sizilien, ich habe so einen bestimmten Farbton, da juchzt mein Inneres. Das ist so, wenn Flüsse, Sedimente ins Wasser schwimmen und das dann so leuchtend blau wird. Das ist eine unglaubliche Farbe.
Sardinien,
ja.
Dieses,
ja, genau.
Gibt es auch einen ganz wunderschönen, ja, genau, Abschnitt in deinem Buch über, ja, Sizilien,
das, genau,
das, wo du das wunderbar beschreibst, diesen, ja, Blauton, ja, wo auch klar wird, dass es so viele verschiedene, ja, Begriffe und Worte für Blau gibt.
Ja, ja, genau. Genau.
Das ist eben dieser eine blaue Farbton, der dich da so,
ja,
ja. Ja. Ja, begeistert.
Ja, genau. Und das Dritte ist dann wirklich die Landschaft, die eine Rolle spielt.
Ja.
Genau.
Ja.
Also, ja, du hattest vorhin nur eine Frage gestellt, wo ich nicht drauf einging.
Es ging um das Segelrevier.
Ja. Also das Traum, genau, das Traum. Eigentlich auch nicht. Ich habe mich neulich gefragt, wenn jetzt eine Sternschnuppe über den Himmel zischen würde, was würdest du dir für dein Leben noch wünschen? Und mir fiel tatsächlich das erste Mal im Leben nicht mehr viel ein. Also klar, man denkt Gesundheit und ja, aber Traumreviere, Traumboote. Ich habe das, was ich will.
Mhm.
Ja, und das ist also.
Ja. Das hört sich gut an.
Vielleicht nochmal im Atlantik. Ja, es gibt so innere Bedürfnisse, ja, wo man getrieben ist oder halt nochmal irgendwie. Aber ich habe so vieles jetzt gemacht in den letzten 3 Jahren. Also ich wollte immer mal ein Buch schreiben. Jetzt komme ich in einen tollen Verlag. Ich habe meine eigenen Bücher hier gemacht. Das Sturmsegeln jetzt, was wir rausgebracht haben, das Sturm ist so richtig was, wo ich stolz drauf bin, weil das Buch richtig gelungen ist. Also nicht nur jetzt, um es anzupreisen, sondern ich habe 30 Jahre nichts anderes als Bücher gemacht und da gibt es halt welche, da sagt man, naja, das ist jetzt so, der Inhalt blöd oder das Cover doof oder ja, aber das ist so rundherum, die Storys sind toll, also es ist was, wo man so sagt, ja, ist ein nettes, handwerklich gelungenes Stück.
Mhm. Ja, und das Buch werden wir in dem Interview mit Susanne nochmal näher eingehen, weil Susanne haben wir ja in einer der nächsten Folgen dann auch im Interview und nur mal auf das Cover zurückzukommen, das Cover finde ich genial. Das habe ich auch gestern zu Susanne schon gesagt. Das ist, macht einfach Lust, doch das Buch in die Hand zu nehmen und so reinzublättern, weil das drückt unheimlich viel Stimmung aus.
Ja, ja. Das ist einfach das, was jeden Segler bewegt. Das oben ist noch alles eigentlich in Ordnung. Mhm. Und unten geht ein Segler vom Steg weg, an dem sein Schiff zerschellt ist im Sturm, weil der Anker nicht gehalten hat. Also wir haben diese Geschichte des Mannes, der hier fast nackt an diesem Steg mit gesenktem Kopf weggeht. Wir haben diese Geschichte im Buch drin. Wir sind sehr dankbar. Einer unserer Autoren, der Bodo Müller, hat die Geschichte geschrieben und hatte auch die Fotos.
Ja,
also das ist wirklich das Buch ist generell authentisch, beschreibt alle Meere und das ist halt ein Projekt, wo Segler über ihre Stürme berichten oder über die schwierigsten Momente im Seglerdasein. Das ist ja so, dass man irgendwo immer mal in eine Situation kommt, wo man Angst hat.
Eine Frage haben wir noch, und zwar, also wir haben noch mehr Fragen, aber eine, die mir jetzt auf der Seele brennt, beziehungsweise dein Lieblingsgegenstand vom Boot. Was hast du immer dabei, was muss immer auf dem Boot sein?
Also ich habe an der Reling immer 2 hölzerne Wäscheklammern hängen. Und diese Wäscheklammern, die sind immer aufrecht. Die sind immer wie Dick und Doof oder Patt und Patterchen. Sind die genau auf Höhe meines Steuerrades, sind die an Steuerbord. Das sind hölzerne Wäscheklammern. Eine hölzerne Wäscheklammer ist für mich einerseits ein Multitool. Man braucht immer mal einen kleinen Holzkeil. Also ich brauche, oder man braucht irgendwas zum Umrühren. Und dann nimmt man die Dinger schnell auseinander. Also es gibt hunderterlei Anwendungen. Ich habe schon mal ein Buch drüber gemacht, was man mit Wäscheklammern alles machen kann. Ich wollte, war wirklich mal gedacht, weil das so ein Multitool ist. Ja. Und du brauchst irgendwas zum Durchstoßen und schnitzt dazu. Deswegen habe ich immer hölzerne Wäscheklammern. Und die 2 sind da und die begleiten mich wie Freunde. wenn ihr manchmal irgendwo so eine blöde Situation geratet, dann guckt ihr einfach immer darüber, wie die so über den Wellen auf der Reling sitzen, wenn es gerade irgendwie ziemlich krachelt oder irgendwas blöd ist. Also die sind auch oft in den Fotos mit drauf. Die sind so Begleiter einfach. Mhm. Also ich fühle mich dann nicht mehr allein. Aber das tue ich eh eigentlich nicht, weil ich das Alleinsein eigentlich gern mag. Aber das ist immer ganz nett, wenn da so zwei so Begleiter da sind, genau. Aber welche Öl seine Wäsche klammern ist. The one and only thing, ja.
Ja.
Das letzte Buch, was ich jetzt gerade zugemacht habe, ist in der Tat deines. Das Buch über deinen Turn rund um Sizilien. Mhm. Du bist jetzt einige Zeit schon im Mittelmeer unterwegs gewesen. Was zeichnet denn das Mittelmeer als Segelrevier für dich aus? Was macht da den besonderen Reiz aus?
Ich wüsste im Moment kein Revier, was diese vier Kategorien historisches, gutes Essen, tolles Wasser und tolle Landschaft also so zur Deckung bringt wie das Mittelmeer. Also wenn man das wirklich als Test, wenn man sich das sowieso in Memory, diese vier Punkte vor sich hinmalt und jedes Meer einmal durchdekliniert, wird man selten alle diese vier Punkte in gleicher Weise so zur Deckung bringen. Also entweder fehlt es gute Essen oder es fehlt die Historie oder es ist nur das blaue Wasser da oder es ist tolle Landschaft. Aber alle vier Dinge so in dieser Gemeinsamkeit. Und dann ist das Mittelmeer für mich einfach ein Raum, der trotz seiner Begrenztheit sehr, sehr viel Weite verkörpert. Also das Mittelmeer besteht aus 24 Ländern, die da angrenzen. In diesen 24 Ländern leben 500 Millionen Menschen. An der Küste des Mittelmeers leben 100 Millionen Menschen. Die haben drei Weltreligionen. Das Mittelmeer in seiner Größe ist wahnsinnig klein, es passt dreimal in die Fläche der USA und trotzdem ist es so ein Ballungsraum, in dem praktisch alles entstanden ist oder das meiste entstanden ist, was für unsere Kultur prägend ist. Das ist so ein Faszinosum. Natürlich ist der Atlantik da genauso und wenn man da nachrechnet, wie viele Menschen da lebten, aber ich finde das Mittelmeer faszinierend, auch weil es für mich eine Art von Weite verkörpert. Das Mittelmeer war zum letzten Mal zur Zeit der Römer unter einer Sprache, unter einer Münze und unter einem Gesetz. Dann ist es nie mehr gelungen, das wieder so irgendwie zusammenzuführen und diese Weite, dass irgendwie diese Welt eigentlich mal größer begriffen wird als Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, America first, China muss, Herr Putin sagt, sondern dass diese Weite da in die Köpfe einzieht. Also das fände ich einfach wirklich klasse. Ja, ich sehe das auch als Lebensaufgabe, nicht als Lebensaufgabe, sondern als Aufgabe, die Menschen eigentlich zu leisten haben, dass sie diese Weite entwickeln. Und ich bin auch ganz, ganz sicher, es ist Historiker, das habe ich bei dem Buch über die vergessenen Inseln gemerkt. Das ist auch was, wo es immer wieder drauf rausläuft, ja, dass wir diese Weite eigentlich gewinnen und dieses höhere Verständnis, dass wir nicht nur denken als Münchner, als Hamburger, als Groß-Gerauer, sondern dass man wirklich einfach weiterdenkt. Ja. Und wir rollen aber immer wieder so, es gibt wieder so Rollbacks in dieses Kleine hinein, wo wir dann wieder sagen, ja, die sind aber doof, die da drüben, und wir sind aber die Besseren. Sondern es ist irgendwie so diese Weite, irgendwann werden wir die als Menschen erreichen. Ich kann nur nicht sagen, wann, aber es läuft einfach alles darauf hin, weil einfach die Technik uns ja schon zwingt. Also früher, vor 30 Jahren, musste man nur mit 20 Pfennig bewaffnet in eine Telefonzelle gehen, um einen Nachbarort anzurufen. Und heute rufen wir jetzt mal schnell in China an. Ja. Ja. Also wir kommen gar nicht drum rum.
Ja, das ist doch so ein Gedanke, der sich immer wieder auftritt, gerade wenn man mit einem Schiff von einem Land ins nächste übersetzt, sozusagen. Man fährt über Wasser und irgendwo ist dann diese imaginäre Landesgrenze, die man dann überfährt, aber man merkt gar nichts davon.
Ja, genau. Ja? Genau.
Es holpert gar nicht.
Ja, ja. Und es ist ja eine willkürliche Sache.
Eben.
Ja. Ja. Es ist eine sehr, sehr willkürliche Sache.
Und dann erfährt man sich vielleicht ein Stückchen weiter als Weltbürger und nicht als Bürger eines Landes, einer Stadt oder eines Staats.
Und das ist auch vielleicht so ein bisschen der Hintergrund meiner Bücher. Ich bin da kein Missionar und ich möchte da um Himmels Willen auch nicht rummissionieren, das ist ja furchtbar. Aber ich versuche es immer so subkutan einzubauen, dass so auch in einem Sommer lang Sizilien, dass das einfach die Menschen näher bringt. Ja, dass sie sehen, wir wissen, also ein Punkt, warum für mich Europa scheitert, ist, dass wir eigentlich auch nichts über die anderen so richtig wissen.
Genau.
Das sind die Sizilianer und die haben die Mafia, denken wir. Aber
das sind so die Klischees.
Genau. die werden ja sehr von den Medien verstärkt und das ist ja sehr laut getrommelt, dass wir da immer in unseren Klischees denken und sagen, die sind so und die sind so.
Ist ja innerdeutsch schon einfach ein Thema, ne?
Und wenn man dann aber mal hingeht und den Franco näher kennenlernt, ja, und was den bewegt und dann merkt man das, ja, das ist ja einer wie du und ich und das ist ein Europäer und selbst wenn die Mafia haben, ist der mir vielleicht näher als mancher aus meinem eigenen Land. Ja. Also das sind so Hintergründe, die mich dann immer rumtreiben. Genau.
Ja. Du hast eingangs gesagt, du hast anfangs deiner Segelkarriere hast du alle Scheine gemacht oder alle für dich in dem Moment notwendigen Scheine. So im Nachhinein, also erstmal, was für Scheine hast du denn da als notwendig?
Bis zum SS. Aber das war eine Winterbeschäftigung. Also, weil ich wollte mich auch im Winter mit Segeln beschäftigen, in der segelfreien Zeit. Und deswegen habe ich dann mit meiner damaligen Freundin, die auch Segeljack war, dann haben wir im Winter wie die doofen Scheine gemacht. Wir haben dann nur den Hochseeschifferschein haben wir nicht gemacht, weil wir einen Kurs über Astronavigation besucht haben und gesagt haben, nee, das ist jetzt wirklich exotisch. Also das ist jetzt was für die... Genau, das finden wir jetzt exotisch. Also klar kann es mal sein, dass das GPS ausfällt aufgrund irgendwelcher Dinge, aber es ist jetzt wirklich nur eine Liebelei.
Ja. Genau, und im Nachhinein betrachtet, für wie notwendig hältst du die Scheine? Also würdest du sagen, du hast jetzt aus diesen ganzen Scheinen, die du gemacht hast, deutlich profitiert oder glaubst du, du hättest dir die Kenntnisse auch während des Segelns quasi aneignen können?
Die Leute in meinem Umfeld, die ich am meisten als Segler bewundere für das, wie sie segeln, die haben gerade einen Basisschein. Ja. Und sind aber dann, haben sich alles erworben, also was sie wissen müssen auf 30.000 Seemeilen, das lehrt einen mehr. Es ist Segeln, das ist ja immer so witzig. Also ich habe jetzt jemanden kennengelernt, den ich für das, also der Eigner auf dem Boot, auf dem wir gerade leben, das Ex-Boot von Rollo Gebhardt und der jetzige Eigner, der hat das Boot von Malaysia hier rüber gesegelt nach Hamburg. Und wir, Susanne und ich, sind jetzt gerade während der Messe auf diesem Boot. Rollo Gebhardt, auch eine der Geschichten aus unserem Sturmbuch, spielt auf diesem Boot. Das war für mich sehr, sehr berührend. Also den Ort dieser Geschichte wirklich live zurückzukehren. Aber ich habe mich dann mit dem jetzigen Eigner, dem Eddie, unterhalten darüber, was er denn auf seiner Wahnsinnsreise von Malaysia nach Hamburg, wo er denn am meisten Angst davor hatte. Und da sagt er, ja, vom Anlegen. Wieso vom Anlegen? Ja, ich habe nur 7-mal angelegt irgendwie. Ich musste das in 6 Monaten bewältigen und ich wollte auch irgendwie draußen auf dem Meer reisen. Ja. Und der hat also 13.000 Seemeilen zurückgelegt, was die meisten Segler nie zurücklegen werden. Aber er hat halt praktisch keine Erfahrung im Anlegen irgendwo. Das gibt da ja die krudesten Sachen dann. Ja. Oder Kudrun Caligaro ist auch eine tolle Leistung. Die ist ja von 1986 bis 1989 ist die Einhand als Mit-40erin auf einem 9-Meter-Boot einmal um die Welt und hat 5-mal angelegt.
Ja. Okay.
Also ich habe das Buch 50-mal gelesen. Das ist also richtig die Segelliteratur, die mich jedes Mal befeuert hat. Das ist sehr, sehr schade. Die starb vor ein paar Monaten. Hätte ich gerne in unserem Verlag gehabt, das Buch. Ich habe es ja auch mal angeschrieben, aber leider ohne Resonanz. Aber also da wirklich segeln ist, man muss halt die Regeln kennen, man braucht einen Basisschein, ja, schon versicherungsrechtlich würde ich jedem dazu raten, einen Basisschein zu machen, aber dann heißt es segeln, 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 anlegen, ja, anlegen, anlegen.
Das kannst du nirgendwo lernen, das musst du einfach erfahren. Ne?
Und um einen Webeleinstieg richtig zu beherrschen, brauchte ich 2 Jahre, also bis ich wirklich im Schlaf konnte und in jeder Lebenslage und schräg und so. Ja, das dauert dann einfach Zeit und da hilft nur Fehler machen und Erfahrungen sammeln und möglichst viele Webeleinstiege machen.
Genau. Stichwort Fehler hast du jetzt schön geliefert. Gibt es denn einen Fehler auf dem Schiff, den du mal gemacht hast, wo du sagst, okay, da habe ich jetzt aber meine Lektion gelernt und da habe ich was mitgenommen draus? Ein einprägsames Erlebnis. Natürlich gibt es derer
so
wahrscheinlich viele. Hunderte.
So
viele. Fällt dir jetzt gerade eins spontan ein?
Das muss ich überlegen. Also das gibt technische Fehler, wenn man halt unachtsam ist und was unachtsam macht. Aber was mich diesen Sommer sehr beschäftigt hat, ist, wir mussten bei... Ich hatte so eine Art Dieselpest im Tank. Ich habe Reste einer Dieselpest irgendwo in Kroatien mit reingetankt. Ungefähr 30 cm lange Fäden, Bakterienkulturen, die in den ungünstigsten Momenten über 6 Wochen lang meinen Motor stillgelegt haben. Und zwar dann, wenn man es nicht brauchen konnte und vor allem dann, wenn meine Frau dabei war. Also das war wirklich ein schreckliches Erlebnis. Und das erste Mal habe ich das hingekriegt. Man ist halt dann draußen und dann sagt der Motor Tschüss. Und dann zerlegt man halt die Leitung und setzt den Partner ans Steuer oder macht einen Autopiloten an. Einhandel ist immer blöd, wenn man einmal rauf und runter rennt, ausguckt und dann unten die Leitung zerlegen. Das erste Mal habe ich es hingekriegt und das zweite Mal dann nicht mehr. Und wir mussten bei 30 Knoten in den Kanal von Korčula ein Ankermanöver fahren und zwar auf sehr, sehr engem Raum. Also die kroatische Küste fällt da immer sehr steil ab. Ich hatte nicht sehr viel Platz, habe also eine abgelegene Ecke gesucht, bin fünfmal dran vorbei, habe mir das genau angeguckt und habe aber eines nicht bedacht, dass in dieser abgelegenen Ecke der Wind um die Ecke kommt. Also ich bin dann dahin, bin relativ nah an die Felswand dran, da ist die Stadtmauer, also ungefähr auf 10 Meter. Und habe den jetzt eigentlich gut hingekriegt und merkte aber, wie ich den Anker fallen ließ und die Segel alle fallen ließ, dass das Boot eigentlich nicht aufstoppt. So, immer weiter Richtung Felsen fährt. Ja, weil der Wind da genauso einen U-Turn macht. Also, das war so ein Windloch. Das hatte ich, war auch nicht zu bemerken. Und dann hat es uns also immer weiter da Richtung Felsmauer getrieben und das war also sehr, das war bescheuert. Ja, und dann war ich so einen Moment verzweifelt und habe so überlegt, was machen wir jetzt? Und habe aber dann so Geistesblitz gedacht, also vielleicht habe ich ja Glück und der Motor, der stand jetzt 3 Stunden und jetzt drehe ich einmal den Zündschlüssel und er sprang dann tatsächlich an und er lief genau eine Minute und schob uns da die 50 Meter Gesamtkette ein Stück raus. Ja, dann waren wir halt auf 20 Meter, aber das hielt dann schon diesen Gegenwind, diesen Windwirbel.
Ein letztes Aufbäumen des Motors.
Er war da. Aber es ist immer schlimm, dass wenn man einen Partner hat, mit einem unserer Autoren gestern auch drüber geredet, wenn man einen Partner hat, der nicht so gern segelt, dann passieren so die schrecklichsten Erlebnisse, passieren immer, wenn der an Bord ist. Ja. Das kommt dann das, was zu beweisen ist. Und ja, das ist dann so. Aber wie gesagt, also meine Frau hat jetzt das Sturmsegeln auch entdeckt, als es aus der Druckerei kam. Die konnte es 2 Tage jetzt nicht mehr weglegen und hat also wirklich gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass Segeln so gefährlich ist, weiß ich nicht, ob ich jemals mitgegangen wäre. Ja.
Und vor allen Dingen dich rausgelassen hätte. Ne?
So. Ja, das weiß sie, dass sie mich da nicht halten kann.
Ja. Weil, oder hätte sie mehr Angst gehabt, ja, dass sie das jetzt erst gelesen hat, beziehungsweise jetzt erst
2 Jahre später,
Genau.
Ja. Aber auch so eine Erfahrung oder auch so eine Sache, die man auch bei einem Schein eben nicht mitlernen kann. Ne? Da kann man viel Theorie mitmachen, man kann viele Bücher darüber lesen, aber
das sind Dinge, im Grunde genommen ist es ja ganz einfach. Es gibt den schönen Spruch, beschützt du mich vor der See, beschütze ich dich vor dem Land. Und damit ist eigentlich über Segeln alles gesagt. Also für ein Boot wird es immer gefährlich, wenn es an Land kommt oder in Landnähe kommt und draußen auf See ist es eigentlich, also wenn es in 11 Windstärken irgendwo sich rumschlägt und was total in eine Scheißsituation kommt. Aber draußen ist ein Schiff eigentlich, das ist gut. Es sind immer so einfache Regeln, in denen alles drin ist, aber manchmal geht sowas Einfaches halt schief und passt halt wie in meinem kleinen Abenteuer. Also da hätte man ein Schiff verlieren können. Mhm. Das passiert dann.
Ja. Gut, dass es nicht passiert ist, dass der Motor nochmal gesagt hat, okay, komm, schimpf dir nochmal.
Ja,
mach
dann,
mich ordentlich sauber wieder, ja, dann helfe ich dir nochmal.
Er lief genau diese eine Minute Sprung an und sofort einen Gang rein. Zack.
Genau. Ja, dann kommen wir so langsam, glaube ich, zum Ende. Welchen letzten Tipp würdest du unseren Hörern jetzt da noch mitgeben, die vielleicht auch davon träumen, ja, segeln, würde ich schon ganz gern mal oder auch mal länger raus aus dem Beruf, aus dem Leben?
Das ist was sehr, sehr Einfaches. Also ich sage es ganz spontan, so wie es mir jetzt gerade auf der Leber liegt, Leute, macht's. Wenn man einen Traum hat und träumt sehr lange davon, dann ist es was man einfach machen muss. Man muss den richtigen Zeitpunkt dafür erwischen, aber man muss es unbedingt machen, weil es einem selber so viel Kraft gibt. Ja, das ist wie ein Düsentriebwerk, was plötzlich angeht. Wenn man von was träumt, dann muss man es machen, also jetzt nicht mit Gewalt und es passt nicht immer ins Leben, aber es kommt der Moment, wo es passt. Und dann sollte man sich nicht davon abhalten lassen, es zu tun, weil es eine ungeheure Erfahrung ist und weil man eigentlich etwas erledigt, was erledigt sein will und weil man etwas lebt, was gelebt sein will und was einen persönlich sehr weiterbringt. Also ich will dann wirklich nur jedem Mut machen, der, egal welcher Traum das immer ist, solange er anständig und rechtschaffen ist und nicht andere Leute irgendwo ins Unglück stürzt. Mhm. Also machen, umsetzen, leben, was im Kopf ist. Ja, das gibt einem viel, viel Kraft und es hat auch nicht jeder so einen Traum. Also man kann sich glücklich schätzen, wenn man zu denen gehört, die so einen Traum haben, die so stark sind, dass man eigentlich sagt, ich will das ins Leben. Mhm. Also das würde ich gerne unterstützen. Also gestern war eine 20-Jährige am Stand, die ein Buch von Rollo Gebhardt gekauft hat und die dann sagte, sie träumt davon, um die Welt zu segeln. Sie hat jetzt gerade einen Binnenschein gemacht, aber sie möchte es hinkriegen. Mhm. Also die werden wir unterstützen, weil wir dann Adressen getauscht haben und es klang so überzeugend, dass das einfach, das ist eine tolle Sache.
Ja. Den Traum haben wir ja auch. Wir sind auch dabei, umzusetzen.
Was dabei rauskommt, das kann man dann auch nachlesen. Deinen Büchern, das erste, von dem du vorhin erzählt hast, dein Ausbruch und dein halbes Jahr bis nach Antalya kann man lesen in Einmal München Antalya, bitte.
Mhm, genau.
Dann das Buch, von dem ich vorhin gesprochen habe, was ich gerade zugemacht habe, ist das Ein Sommer lang Sizilien. Ein wunderschönes Buch, was also auch wirklich also ganz, ganz toll zu lesen, muss ich einfach sagen. Was Sizilien einfach mal näher beleuchtet, so ein vielleicht etwas in vernachlässigtes Segelrevier.
Ja. Also da segeln Italiener haben sowieso eine merkwürdige Attitüde. Also jeder Italiener hat ein Boot, aber gesegelt wird eigentlich nur im August. In Trondheim segelt man das ganze Jahr, aber in Italien nur im August. Das ist einfach so. Das ist ein internationales Revier. Man trifft viele Amerikaner, man trifft Franzosen, Kanadier, Deutsche weniger. Hin und wieder schon auch. Aber es ist nicht so sehr gemixt da, weil das einfach auch so eine Durchfahrtsroute ist. Die Südküste, da fährt entlang, wer von Gibraltar nach in die Türkei will oder zurück oder nach Griechenland. Also insofern ist es eher international, fernab der großen überlaufenden Reviere wie Kroatien, was von Jahr zu Jahr eigentlich überlaufener und voller wird.
Ja.
Also, nee, Sizilien ist schon, also Sizilien sind die vier Punkte in Reinform. Das erfüllt das komplett.
Das heißt, das ist auf jeden Fall mal der Tipp für denjenigen, der angesichts der gestiegenen Preise in Kroatien vielleicht einfach mal eine schöne, angenehme Alternative sucht. Ne?
Ja, es ist auch nicht ganz billig und man muss da sich mit der Schlitzohrigkeit manche Sizilianer schon auseinandersetzen. Ja. Sizilien ist sehr viel hell-dunkel, was bei uns irgendwie hellgrau und dunkelgrau ist, ist da manchmal leuchtend weiß und ganz schwarz. Also da gibt es beide Schattierungen, da muss man sich irgendwie durch, aber auf der anderen Seite, vielleicht wenn ich eine Erfahrung anfügen darf, die ich so immer charakteristisch für Sizilien fand, wenn ich für mein 31-Fuß-Schiff nach dem Preis gefragt habe und mir wurde gesagt 60 Euro, dann waren zwei Dinge klar. Erstens kostete der Liegeplatz 50 Euro, das habe ich auch gekriegt, und zweitens war irgendwas kaputt, also entweder ging der Strom nicht oder die Dusche war zu oder die Toiletten funktionierten nicht. Sagte aber jemand als Preis auf meine erste Anfrage 35 Euro, dann konnte ich sicher sein, alles funktioniert und es war der angemessene Preis für die Sache.
Mhm.
Und es gab immer noch eine Überraschung obendrauf. Also in Palermo war dann für 35 Euro also nicht nur die Toilette sauber und der Strom ging und das Wasser lief, sondern die hatten auch noch einen Fitnessclub mit Sauna dabei. Okay. Ich habe ihn nie benutzt, aber das ist also wenn 35 Euro kann man unbesehen sagen, das funktioniert alles, bei 60 Euro ist irgendwas nicht, was nicht funktioniert. Und das ist sehr, sehr typisch für Sizilien. Es gibt die einen, die sehr ehrlich sind und auch wirklich sich ehrlich mühen, eine gute Leistung zu bringen. Und es gibt eben die anderen, die sagen, jetzt wird abgezockt, was abzuzocken ist.
Mhm.
Und ob das jetzt alles so unsere Leistung dabei in Ordnung ist, spielt keine Rolle. Die Leute zahlen es eh. Ja, das sind so, aber man hat ja bei uns die ähnlichen Mentalitäten und leider auch sehr oft weit oben in der Wirtschaft. Also ist ja, also deswegen habe ich fürs Leben gelernt, also 35 Euro ist ehrlich und da stimmt alles und 60 Euro ist halt blöd.
Ja. Wenn man mehr über dich wissen möchte, mehr erfahren möchte, wo kann man dich denn finden? Einmal im Internet und möglicherweise gibt es ja auch Live-Termine, wo man dich mal sehen kann.
Ja, also es gibt natürlich meinen Blog, marepiu.blogspot.com. Der Blog, gerne schreiben. Also ich freue mich über Zuschriften und dann mache ich auf den Messen jetzt auf der Boot, hier auf der Hanseboot mache ich noch insgesamt heute drei Vorträge und auf der Boot nochmal. Und dann mache ich eine Lesereise für mein neues Buch, was im April kommt. Vom 10. April bis Ende April bin ich in Deutschland unterwegs für ein Buch mit dem Titel Die vergessenen Inseln, eine Geschichte der Welt erzählt anhand von 35 Inseln. Also das mache ich dann im April. Und dann will ich wieder auf See sein. Dann
und die Termine für die Lesereise, die finden wir auch auf der Homepage?
Auf dem Blog. Mare Pew Blogspot oder bei Mille Mari, unserem Verlag.
Genau. Das verlinken wir auch auf jeden Fall wieder in den Shownotes unten.
Ja, genau. Ja, dann würde ich sagen.
Ja, war ein sehr interessantes Gespräch.
Gerne, hat Spaß gemacht mit euch.
Könnte ich jetzt noch stundenlang weiterführen, aber du musst zurück an Stand und genau. Wir haben auch noch ein bisschen was vor auf der Messe. Genau. Okay. Ja, vielen Dank.
Alles klar, und noch eine schöne Messe.
Bei ja, danke Messe. Euch auch.
Und alles klar. Gut. Ja, also zum Schluss hin wurde es ein wenig lauter in der Presselounge der Hanseboot 2017. Ich hoffe, du hast trotzdem noch einigermaßen alles mitbekommen können und konntest das Gespräch mit Thomas Käsbohrer bis zum Schluss verfolgen. Wenn du jetzt noch nicht in unseren Newsletter eingetragen bist und dadurch die Gewinnchance auf das Buch von Thomas drastisch erhöht hast, dann hol das doch jetzt gleich noch nach. Und wenn du sowieso schon gerade deinen Computer anhast und online bist, dann schau doch vielleicht mal bei iTunes vorbei und wenn es dir gefallen hat und wenn dir unser Podcast alles in allem gefällt, dann freuen wir uns auch über eine gute Bewertung bei iTunes. Das hilft nämlich auch anderen Segelbegeisterten, unseren Podcast leichter zu finden und vielleicht in eins der über 30 Interviews, die wir bisher geführt haben, reinzuhören. Und auch im Winter, wenn es nicht mehr so schön ist draußen und wenn es nicht mehr unbedingt so nach Segeln aussieht da draußen, etwas vom Segeln und von dem Leben auf dem Wasser zu träumen. Ja, das wäre toll, da würden wir uns drüber freuen. Ansonsten hören wir uns ganz, ganz bald wieder. Ich habe ja schon gesagt, wir geloben Besserung und wollen jetzt wieder öfter präsent sein. Und ich kann schon so viel verraten, wir haben ein weiteres Interview auf der Hanseboot geführt und das kommt demnächst auch in die Produktion. Das heißt, das wird demnächst auch online gehen. Du darfst dich also auf eine nächste Ausgabe freuen, in der es dann auch wieder natürlich ums Thema Genusssegeln geht und die dich ein bisschen in die wärmeren und schöneren Gefilde entführt. Bis dahin sagen wir Tschüss und ja, halt die Ohren steif. Bald ist wieder Frühling, bald können wir die Nase wieder in den Wind stecken und bis dahin können wir ja Podcasts hören. Mach's gut, bis dann und Tschüss.
Toll, dass du auch heute wieder bei unserem Segeltalk mit an Bord warst. Alle Infos und Links zur heutigen Episode findest du auf www.glückspiraten.de. Hier entdeckst du auch viele weitere Tipps und Buchempfehlungen rund ums Genusssegeln, Reisen und das Leben auf dem Wasser.